Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hi.
Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Film.
Dankeschön.
Wirklich der Kracher.
Ja?
Absolut.
Dankeschön.
Tolle Schauspieler und ja auch eine ganz ungewöhnliche Geschichte.
Wunderschön ist eine so unglaubliche Herausforderung thematisch und auch von dem Umfang für alle gewesen. Das war einfach extrem spürbar von Anfang an. Durch das Episodenhafte, durch die 5 Welten, die in allen, also Bereichen, in allen Departments geschaffen wurden. Das war einfach eine absolute Überwältigung. Und das geschafft zu haben tatsächlich, habe ich das Gefühl, hat mich ein bisschen auf festeren Boden gestellt in der Regiearbeit. Also, dass ich tatsächlich wie eine Ruhe dazu bekommen habe, zu sagen, okay, ich habe das in der Form bewältigt, wie es jetzt erstmal, weil ich glaube, dieses Thema ist nie zu Ende bewältigt, das geht gar nicht. Aber ich habe sozusagen einen, finde ich, schönen und wichtigen Aspekt da drin erzählen können, zusammen mit dem Team und den Schauspielern. Und da bin ich schon sehr stolz drauf. Was ist eine Liebe über so viele Jahre? Was ist eine Beziehung über so viele Jahre? Wie ist man Frau und immer wieder Neufrau über so viele Jahre in so einer Beziehung? Und eben liebenswert und attraktiv und wunderschön. Was macht Attraktivität aus im Alter, im älteren Alter? Alter hört sich immer so komisch an, aber dann gibt es eben die nächste Generation, Sonja und Vicky, die eben 2 konträre Lebenswege gehen. Wobei ich Vickys Figur immer durch diesen inspirativen Überbau nochmal anders sehe. Und Sonja einfach eben diesen Aspekt bespielt, was passiert mit einer Frau, wenn sie Mutter wird und was bietet die Rolle der Mutter heutzutage für Frauen in unserer Gesellschaft? Was hängt da dran? Und dann aber natürlich, und das finde ich eine extrem wichtige Erweiterung für Eltern und auch für Männer. Ich finde, es darf gar nicht fehlen, wenn man über Schönheitsdruck erzählt, den Schönheitsdruck tatsächlich darzustellen. Also es gibt, und das finde ich eine interessante Verbindung zwischen der Figur der Layla, der 16-Jährigen, und eben der Julie. Weil die 16-Jährige über die sozialen Kanäle misst sich an dem Schönheitsideal, was das Model dort setzt. Die Bilder, die sie sieht jeden Tag, mit denen vergleicht sie sich und fühlt sich unwert und fühlt sich unschön und unattraktiv. Und sie ist gerade im Begriff, eine Frau zu werden oder ein erwachsener Mensch zu werden und ist da drin noch total neu. Mir war es sehr wichtig, dass Nora als mehr benannt wird als Darstellerin, weil sie tatsächlich einfach sehr viel mehr bedeutet für diesen Film, für mich. Man muss einfach sagen, dass Nora eine unglaubliche Inspiration für mich ist und tatsächlich wie ich in die Welt schaue und wie ich mich selbst in dieser Welt betrachte, massiv beeinflusst und verändert hat. Und auch als Rolle, also meine Rolle als Filmemacherin und als öffentliche Person, da hat sie tatsächlich, sie ist eine der wichtigsten Partnerinnen da für mich, auch Gesprächspartnerin. Immer wenn ich irgendwas, eine Frage habe als, okay, zu der Rolle oder wie gehe ich mit dieser Situation um oder was auch immer, ist sie eine der wichtigsten Ansprechpartnerinnen für mich und eine einfach sehr, sehr gute Freundin auch. Und das ist einfach so eine spannende Auseinandersetzung und die haben wir halt eben seitdem immer wieder geführt und dadurch hat sie auch die Arbeit an Wunderschön für mich sehr beeinflusst und inspiriert, dass jeder da bereit war zu sagen, wir wollen was Echtes erzählen und nicht, wir wollen eben nicht, dass es am Ende doch wieder schön aussieht oder so, oder, sondern es geht um echte Haut und um echte Menschen und um echte Schmerzen und um echtes Lachen. Und ja, dass sich darauf einzulassen, diese Chance überhaupt zu bekommen, das zu dürfen von jemandem wie Warner, sagen, wir wollen das auch. Das ist natürlich auch gar nicht selbstverständlich. Und darauf bin ich total stolz. Und ich finde, dass wir da, und wir haben einfach wahnsinnig viel gedacht, gearbeitet, geschwitzt und uns wirklich viele Gedanken gemacht. Und ich finde, es ist ein lustiger und warmer und ehrlicher und schöner und schmerzhafter und lebendiger Film geworden. Und ich finde, dass extrem schöne Momente gibt von jeden einzelnen Figuren. Also unglaublich. Ich bin einfach stolz auf manche Momente von den Spielern, von den Figuren, von den Geschichten, von manchen Sachen, die gesagt werden. Ich kann jetzt gar nicht sagen, okay, das ist der perfekte Film oder so, aber es gibt einfach einzelne Momente, da bin ich sehr stolz, dass die da so auf der Leinwand sind.
Regiearbeit, die erste war SMS für dich,
ja,
was ich auch schon großartig fand.
Dankeschön.
Hast du dich da selbst so ein bisschen vielleicht auch unter Druck gesetzt? Hast du gesagt, das muss jetzt mindestens so gut werden? Oder warst du da völlig frei davon?
Also bei SMS für dich bin ich das erste Mal diesen ganzen Weg gelaufen, wie man einen Kinofilm von vorne bis hinten stellt, macht als als Schauspielerin denkt man ja manchmal, ich spiele das und dann ist das ein Film. Als Regisseurin merkt man dann, dass das, das ist natürlich jetzt übertrieben, es war mir schon vorher klar, dass da viele Menschen dran arbeiten, aber wie genau und wie Mittel eingesetzt werden, um eine Geschichte zu erzählen, in der Genauigkeit habe ich das eben beim Regieführen dann mitbekommen. Und ich würde sagen, was auf jeden Fall wächst, ist der Anspruch an sich selbst, diese Mittel zu kennen und zu benutzen und einzusetzen. Und das ist definitiv nicht weniger geworden. Und die Aufregung, ob man das Publikum erreicht und ob man die Menschen zum Lachen und zum Weinen bringt, die wird, glaube ich, einfach nie kleiner werden.
Jetzt gerade gab es ja die große Premiere hier bei uns in Berlin. Wie ist das überhaupt bei dir mit dem roten Teppich? Lässt du dich da beraten oder entscheidest du aus der Bewegung?
Ich lasse mich tatsächlich beraten und habe eine wunderbare Stylistin an meiner Seite, von der ich mir den guten Stil klaue.
Ist das so jetzt auch während der Berlinale mehr Pflicht oder mehr Kür für dich, der rote Teppich?
Ehrlich gesagt, also wenn ich das Glück habe, sowas zu promoten zu dürfen wie meinen eigenen Film dabei, dann Kür. Es ist ehrlich gesagt immer schön, weil man ja wahnsinnig viele Menschen wieder trifft, mit denen man schon gearbeitet hat, die man vielleicht lange nicht gesehen hat. Das ist immer sehr, sehr schön an der Berlinale. Es ist natürlich auch schön, um inspiriert zu werden. Man begegnet einfach wahnsinnig vielen Menschen, die dieselbe Leidenschaft teilen wie man selbst, Filmemacher, Filmemacherinnen. Man sieht Filme, die einen bereichern können und inspirieren können. Das ist wirklich das Schöne an der Berlinale. Dieses Jahr habe ich leider nicht so wahnsinnig viel Zeit, daran teilzunehmen. Und ich wünsche mir sehr, dass es mal wieder ein Jahr gibt, wo ich mal wieder richtig eintauchen kann.
Wenn du in dem Saal sitzt und tatsächlich dann deinen eigenen Film auf der Leinwand siehst. Nina Hoss zum Beispiel hat gesagt, sie musste am Anfang immer bei sich selber rausgehen. Die konnte sich gar nicht ertragen, so groß auf der Leinwand. Wie ist das bei dir?
Also ich habe den Film ja ungefähr 1000 Mal gesehen, weil ich natürlich im Schnitt schon gesessen habe und in der Mischung und im Grading. Und ich kenne diesen Film tatsächlich oder eigentlich jeden einzelnen Ton in diesem Film auswendig. Das Schlimme daran ist, dass man immer denkt, man will einfach immer weiter dran arbeiten. Ich glaube, in der Funktion der Regie ist es sehr schwer zu sagen, der Film ist fertig. Das heißt, wenn ich da sitzen würde, würde ich denken, und das und noch hier und hier müssten wir noch und da müsste man und so. Man hört einfach nicht so oft zu rattern. Deswegen ist es für mich tatsächlich nicht so einfach, den Film zu gucken. Überhaupt auch, wie gesagt, die Aufregung, wie er ankommt und ob die Menschen an der Stelle lachen, wo man sich's erhofft hat. Und so weiter.
War das dann so?
Ja, Wahnsinn. Also bei der Premiere war es eine unglaubliche Stimmung im Saal. Wirklich eine also es war einfach wahnsinnig schön.
Es ist einfach auch ein wahnsinnig schöner Film.
Dankeschön.
Was war denn dein allererster Film, den du als Kind geguckt hast?
Ronja Räubertochter. Da war ich in der Schönhauser Allee. Das Kino hieß es, das hieß schon Kolosseum. Genau, Schönhauser Allee, Kolosseum. Und da gab es nur zwei Säle, einen großen, einen kleinen. Und Ronja Räubertochter lief in dem kleinen. Und ich war, glaube ich, einfach leider noch ein bisschen zu klein. Ich glaube, es war in dem Kino. Auf jeden Fall war ich viel mit meiner Mama im Kino. Und Ronja Räubertochter war der erste, aber ich musste rausgehen, weil ich doch zu klein war, weil ich mich ganz schön gegruselt habe. Ich grusel mich wahnsinnig schnell. Ich grusel mich auch heute noch bei einem Tatort, bei Desperate Housewives. Ich grusel mich so schnell. Ich gucke immer in den Schränke rein und so und unter das Bett, ob ich auch wirklich alleine bin. Also ich bin nicht so die, ich habe erst einmal in meinem Leben einen Horrorfilm geguckt und hatte den ganzen Film sowohl die Augen als auch die Ohren zu. Von daher, ich bin nicht so die, und Ronja Räubertochter war das erste Mal, dass ich mich im Kino gegruselt habe. Ja.
Du bist ja eine Ur-Berlinerin in Pankow geboren, aufgewachsen in Mitte und Hohenschönhausen in einer Patchwork-Familie mit 7 Geschwistern. Hattest du eine glückliche Kindheit?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin zweitälteste, das heißt, wir sind so alle sukzessive so dazugekommen. Und das, ich hatte einen großen Pool von wirklich großartigen Menschen, die mich immer begleitet haben.
Du bist auf die Waldorfschule gegangen und zwar erst in Mitte und dann in der Kläralee,
genau.
Rudolf Steiner. Inwieweit hat dich das geprägt?
Also ich habe die Schulzeit sehr genossen. Ich bin sehr gerne zur Schule gegangen. Ich habe das als eine Zeit erlebt, wo man wahnsinnig viel lernen kann und in verschiedenste Bereiche reingucken kann. Natürlich auch mal keine Lust hat und so weiter, aber es war eine schöne Zeit, ich hatte eine wirklich schöne Schulzeit, besonders das Abiturjahr lustigerweise, obwohl es natürlich auch das anstrengendste Jahr ist, hatte ich großartige Lehrer in der Kläralee, die mir wirklich wahnsinnig viel beigebracht haben, besonders meine Deutschlehrerin, weil ich hatte damals auch immer noch teilweise, aber damals besonders die Angewohnheit, wirklich in Schachtelsätzen zu schreiben, wo ich am Ende gar nicht mehr wusste, was war eigentlich der Anfang. Die hat mir erstmal beigebracht, einen Punkt zu machen. Man kann auch einen Punkt machen und dann mal von vorne anfangen mit einem Satz. Ja, also ich habe wirklich viele schöne Sachen erlebt und bin sehr gern zur Schule gegangen.
Du hast dich selber mal als Streberin in Anführungsstrichen bezeichnet. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich einfach gerne gelernt habe und gerne zur Schule gegangen bin. Das kann man als streberhaft empfinden, aber ich habe da nie was dagegen gehabt und habe auch immer noch nichts dagegen. Also von daher.
Du bist also auch schon während der Schulzeit wahrscheinlich sehr künstlerisch und sehr musisch gefördert worden. Ist handwerklich aber nicht so deins?
Naja, die Schule beinhaltet das natürlich. Also dass man, es gab da sowohl einen großen musischen Bereich als auch einen großen handwerklichen Bereich. Handwerk war jetzt nie mein Talent. Also ich habe das wahnsinnig gerne gemacht und mache es auch immer wieder gerne. Es gab einfach Leute in meiner Klasse, die konnten ganz toll nähen. Also Kissenbezüge konnte ich auch. Ich habe dann irgendwann mal so eine Hose mir genäht, so eine kurze Hose. Das ging dann gar nicht. Es hat nicht gepasst. Da war ich nie besonders ambitioniert, aber es hat mir auch trotzdem Spaß gemacht.
Du wolltest eigentlich Kinderärztin oder Ballerina werden?
Genau, also ich, als ich in einer Tanztheatergruppe war mit 9, was für Ballett viel zu spät ist natürlich, eigentlich jedenfalls für eine berufliche Karriere in dem Bereich. Meine damalige Trainerin hat gesagt, ich muss unbedingt zum Ballett gehen und hat mir sogar einen Platz besorgt beim Staatsballett, glaube ich, kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Weiß ich nicht, wie das ging, weil ich, wie gesagt, auch eigentlich schon viel zu alt war. Und ich habe wenig verboten bekommen in meinem Leben, aber das Ballett hat meine Mama gesagt, das möchte sie nicht, dass ich es mache, weil sie findet, dass es, oder Angst hat, dass ich mir die Knochen kaputt mache. Und ich bin sehr dankbar im Nachhinein, weil ich glaube, ich wäre sehr ehrgeizig geworden in dem Bereich und wahrscheinlich aufgrund meiner körperlichen Voraussetzung irgendwann aussortiert worden, was ja am Ballett schwierig ist, weil dann muss man bestimmt groß sein oder ein bestimmtes Auswärts haben. Und so mein Auswärts ist noch nie so gut gewesen. Und deswegen bin ich sehr dankbar darum, dass ich nicht zum Ballett gegangen bin. Aber ich habe das Ballett sehr, sehr geliebt oder Tanzen an sich sehr geliebt. Bei Im Winter ein Jahr hatte ich dann das Glück, mit einer ganz tollen Choreografin zusammenzuarbeiten, die mich eben trainiert hat für diesen Film und diese Choreografie mit mir trainiert hat. Da habe ich nochmal eine ganz andere Art von Tanzen kennengelernt. Das ist schon etwas, was mir immer wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Aber ja, als ich klein war, wollte ich Ballerina werden. Und später dann, als ich immer auch mal überlegt habe, ob es eine Alternative gibt zum Schauspiel, die Medizin hat mich immer sehr gereizt. Und ohne das jetzt wirklich fundiert geprüft zu haben, ja, wär ich gern Kinderärztin geworden, genau. Aber es, wie gesagt, es hat sich halt anders ergeben und damit bin ich auch sehr glücklich.
Und du bist tatsächlich ja das erste Mal für den Film entdeckt worden in dieser Tanzgruppe.
Genau, das war in einer Tanztheatergruppe im FEZ, Freizeit- und Erholungszentrum in Berlin-Wuhlheide. Da bin ich hingegangen, eigentlich mit einer sehr engen Freundin von mir, die da wirklich, wir haben das Tierhäuschen gespielt und sie war eine der hervorragendsten Schauspielerinnen, die ich je gesehen habe, die konnte schon immer wahnsinnig gut spielen und die hat dort eben gespielt. Ich war nur so eine ganz kleine Rolle. Ich habe die Kröte gespielt. ich hatte, glaube ich, einen Satz am Anfang. Und es hat aber immer totalen Spaß gemacht. Aber ich habe es besonders geliebt wegen des Singens und des Tanzens. Ich würde wahnsinnig gern singen können. Es ist jetzt ein Talent, was mir ein bisschen abgeht. Aber genau, und da kam dann einfach jemand von so einer Kindercasting in die Gruppe und hat sich einfach die Kinder angeguckt, weil sie gecastet haben für einen kleinen Fernsehfilm. Das lief in der Reihe Achterbahn vom ZDF damals und heißt Ferien jenseits des Mondes. Und da durfte ich dann die Rolle spielen sogar. 8 Drehtage waren das in den Sommerferien, ein großes Abenteuer und dann auch wieder erstmal beendet. Also das gab dann erstmal gar keine Fortsetzung und ich bin einfach ganz normal zur Schule weitergegangen und so. Es war wirklich wie so ein kleiner Ausflug in eine Abenteuerwelt. Und mit 15 Jahren wurde ich dann nochmal angesprochen, wiederum auf dem Schulhof diesmal, von einer Castingagentur, Nessie Nesslauer Casting. Da kam eine wunderhübsche Frau auf den Schulhof, Franziska Schlattner, selber Schauspielerin, und hat mich gefragt, ob ich nicht zum Casting kommen wollen würde.
Glaubst du an Zufälle?
Ja, es war schon so, dass wir hatten eigentlich hitzefrei und ich war ein bisschen genervt, dass wir nicht aus den Pötten kamen, weil irgendwie meine Mitschüler so da rumgedümpelt sind und ich fand das total nervig. Ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass das so war, weil sonst hätte ich Franziska Schlattner verpasst. Ich weiß nicht, es liegt irgendwie nah, wenn man sich diese beiden Situationen jetzt anguckt, an Schicksal zu glauben. Ich habe mir diese Frage nie zum Ende beantwortet und vielleicht kann man das ja auch gar nicht.
Ab wann wusstest du, dass du nicht Kinderärztin, sondern tatsächlich Schauspielerin werden willst?
In der Schauspielschule dann. Also ich habe schon dann, seit ich 15 bin, immer wieder gearbeitet und gedreht. Und man gibt dann ja so manchmal bei so Formularen an, was man so ist. Natürlich meistens Schülerin, dann später aber Schauspielerin, hat sich immer noch ein bisschen komisch angefühlt, der Schauspielerin hinzuschreiben. Und ich habe gemerkt, in der Schauspielschule wurde es dann klar. Das war dann einfach mein Beruf.
Und dennoch hast du dich eingeschrieben an der Humboldt-Uni für Soziologie und Politikwissenschaft.
Genau.
War das so der Plan B oder einfach, weil du dich dafür interessiert hast?
Nee, ich glaube, weil ich mich einfach dafür interessiert habe, richtig einen Plan B. Ich finde diese Fächer wahnsinnig spannend und hätte auch Lust, in Bereichen, soziologischen Bereichen oder so zu arbeiten. Aber natürlich also ich war noch sehr jung, als ich mich eingeschrieben habe, 23, da weiß man ja nie. Und auch dieser Beruf ist ein sehr unsteter Beruf. Und ich finde es immer gut, eine Alternative zu haben, besonders wenn man mal über eine Zeit nichts zu tun hat. Man kann ja auch nie wissen, wie entwickelt sich das. Kriegt man Engagements, wird man gefragt, wird man zu Castings eingeladen? Und ich wusste immer, wenn ich jetzt mal ein Jahr lang oder zwei Jahre lang nichts zu tun habe, dann kann ich mein Studium zu Ende führen oder dann kann ich eben, also ich habe mir quasi selber die Chance gegeben, dass ich noch etwas anderes entwickeln kann. Aber hauptsächlich war es eigentlich, um meinen Kopf zu beschäftigen.
Und haben dir die Erkenntnisse aus der Soziologie jetzt auch in dem Bereich, in dem du jetzt arbeitest, geholfen?
Also auf jeden Fall bereichert es natürlich. Man sieht Gesellschaft anders, man sieht Menschen anders, man sieht Geschlechterrollen anders, man sieht alle möglichen Themen mit ganz anderen Augen. Man sieht natürlich auch Politik anders. Ich muss gestehen, dass ich wahrscheinlich, wenn ich gut bin, die Hälfte, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte meines Studiums geschafft hat. Das heißt, ich bin jetzt auch kein Experte in dem Gebiet, aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele interessante Perspektiven erhalten und mir wurden wirklich, was Themen angeht, die Augen geöffnet. Und das ist bestimmt etwas, was einen beeinflusst. Soziologie ist ja auch ein Fach, was an der Schauspielschule unterrichtet wird, weil es natürlich um gesellschaftliche Codes geht, um Verhaltensweisen, um Verhaltensmuster, um Geschlechterrollen eben auch. Und das ist natürlich etwas, was einen in der Arbeit besonders bereichern kann.
Total spannend natürlich auch. Ja. Ja. Die internationale Bekanntheit, wenn man das so will, die hast du dann gekriegt durch Tom Tykwer als Mirabellenmädchen. Siehst du das selber, also im Parfum, die Geschichte eines Mörders, siehst du das selber auch als deinen Durchbruch?
Ich glaube, sowas ist immer einfacher von außen zu beurteilen als von innen. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass es ein Moment war, wo eine andere Aufmerksamkeit generiert wurde oder stattgefunden hat. Aber ich kann das immer gar nicht so genau sagen. Ich muss auch gestehen, dass ich gar nicht so doll hingucke, wo sind so die besonderen Punkte oder was, sondern immer so gucke, okay, was macht es mit mir oder wofür interessiere ich mich jetzt oder was möchte ich als nächstes machen oder was ist das Projekt oder so, was ist die nächste Herausforderung. Ich bin gar nicht so, dass ich jetzt so doll von außen auf mich raufgucke, logischerweise.
Aber es war ja dennoch so eine Popularität, die du auch relativ plötzlich dann hattest. Das heißt, wenn du auf die Straße gehst oder auf den Markt oder wohin auch immer, man erkannte dich.
Ja, das war schon vorher so. Das kam schon durch Mädchen. Also mit Mädchen 1 und Mädchen 2, das waren auch Filme, die ja schon über 1 Million Zuschauer gemacht haben. Eigentlich wurde ich mehr daraus erkannt. Doch, durch das Parfüm dann schon auch. Aber Mädchen war auch etwas, was auf jeden Fall dazu geführt hat, dass ich jetzt auf der Straße erkannt wurde. Also das ist eher langsam gewachsen als plötzlich gekommen.
Wenn man mal so ein bisschen chronologisch, kann man gar nicht, weil du hast unglaublich viel gemacht, unglaublich erfolgreich auch gemacht. Es folgten dann zum Beispiel das Wunder von Berlin an der Seite von Heino Ferch und Veronika Ferres. Wie war denn das für dich, so als junge Schauspielerin neben Heino Ferch zum Beispiel zu spielen?
Ja, toll natürlich. Es ist immer toll, wenn man so Kollegen begegnet, die schon ganz anders erfahren sind und die denen beim Spielen zuzugucken und beim Arbeiten zuzugucken, wie verhalten sich gestandene Schauspieler im Team, wie gehen die an eine Szene ran. Das ist lehrreich und natürlich ein Geschenk, dass man das kann.
Gibt er dir denn auch Tipps oder nimmt dich mal so zur Seite, sagt du, da würde ich eher so oder gar nicht?
Also Heino Ferch ist jetzt jemand, der... Also das ist ja eine Regieaufgabe. Ich glaube, das wäre ein bisschen übergriffig, sozusagen dem Schauspieler Tipps zu geben, wenn die Regie nicht... Das ist ja, Heino Ferch ist jemand, der sehr ein wirklicher Gentleman ist und sehr zurückhaltend und sehr respektvoll gegenüber den anderen Departments. Von daher würde er sich da jetzt, glaube ich, nicht einmischen. Wenn ich ihn fragen würde, sehr gerne und definitiv. Und wir haben nochmal zusammengearbeitet bei Vincent Vermeer. Das war ganz toll, weil wir wirklich in allen Pausen immer so wie nennt man das, Gehirnjogging gemacht haben. So. Also er ist ein ganz toller Kollege, wirklich ein sehr netter Mensch.
Und dann kam, um nochmal zurückzugehen, vor Vincent Vermeer der Vorleser natürlich, ja, an der Seite von Kate Winslet. Das sind ja unglaubliche Namen, mit denen du da auch konfrontiert wurdest, wirklich schon in ganz jungen Jahren. Wie war das denn für dich?
Ja, auch sehr spannend. Also ich bin Kate Winslet jetzt während des Drehs gar nicht so oft begegnet, aber auch die wenigen prägnanten Momente waren natürlich, also für mich Kate Winslet, ich war 13, glaube ich, oder 12, als Titanic ins Kino kam und ich habe diesen Film verehrt und geliebt und sie natürlich geliebt. Ich finde sie eine ganz, ganz tolle Frau. Ein großartiges Vorbild auch, einfach als Frauenvorbild, weil sie so eine Frau geblieben ist. Das finde ich ganz toll. Sie ist eine unglaublich professionelle Schauspielerin, die mich sehr beeindruckt hat, weil es gab einen Nachdreh, den wir hatten, wo es darum ging, einen Narr von David Cross nachzudrehen. Und sie ist extra gekommen für diesen Drehtag nach Deutschland, nach Berlin, um ihn anzuspielen. Dabei war sie gar nicht in der Kamera zu sehen. Sie musste nicht mal ins Kostüm und sie war 30 Meter Entfernung. Also das fand ich einfach so toll, dass sie diesen Beruf so mit Leidenschaft und Ernsthaftigkeit erfüllt, dass ihr das wichtig ist, dass sie dann da ist für ihren Partner. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend, ja.
Fuck you, Goethe. Als du da das Drehbuch bekommen hast und gelesen hast, wusstest du gleich, das ist es?
Also ich habe das Drehbuch gelesen und ich fand es sofort sehr prägnant. Es war sofort so, natürlich kann man einen derartigen Erfolg überhaupt nicht vorausahnen. Und,
war damit bombastisch, halt auch, gigantisch überhaupt.
Genau, ein gigantischer Erfolg, aber das ist etwas, da hat man jetzt nicht rechnen, aber es war wirklich ein Drehbuch, was ich großartig fand. Ich habe sehr viel gelacht, ich fand die Figuren toll gezeichnet, ich finde die Sprechen total toll. Es war einfach sofort ein Projekt, was ich sehr gern machen wollte.
Wie war denn die Stimmung am Set untereinander?
Lustig. Lustig. Wir hatten eine gute Stimmung, wir waren eine gute Truppe. Es war wirklich, ja, toll.
Mittlerweile seid ihr auch befreundet?
Ja, klar. Alle. Also wir haben immer noch unsere WhatsApp-Gruppe, unsere Gruppe Arschloch. Die ist immer noch geblieben und wir sind da auch immer noch, schreiben uns wirklich, wenn irgendjemand irgendwas Lustiges auffällt oder irgendjemand eine Frage hat oder was auch immer, bleiben wir immer miteinander verbunden.
Was muss denn eine Rolle insgesamt haben, dass die dich reizt, dass du sagst, die will ich unbedingt spielen?
Das ist vielleicht gar nicht zu beantworten. Also ich glaube, das sind viele Faktoren und manchmal reichen Einzelne, manchmal ist es das Gesamte. Es kann ein Genre sein, was einen reizt, weil man das noch nie verkörpert hat. Meistens ist es so, dass es für mich spannend ist, wenn es etwas, eine Herausforderung birgt, die ich so noch nicht hatte, also was Neues hat. Neue Gesichter, eine neue Figur, eine neue Welt, in die ich eintauchen kann. Ja, oder Kollegen, mit denen ich unbedingt arbeiten wollte, Regisseure, mit denen ich unbedingt arbeiten wollte. Oder auch zu sagen, jetzt habe ich viel Komödie gemacht, jetzt möchte ich mal einen ernsthaften Film wieder angehen oder so. Aber ehrlich gesagt, es ist alles überhaupt nicht so lenkbar, ne, in diesem Beruf. Es ist eher so, was für Projekte kommen und passt es dann und ist das dann spannend oder richtig.
Bist du eher ein Bauchmensch oder ein Kopfmensch bei Entscheidungen?
Also ehrlich gesagt, bei Figuren ist es so, wenn ich ein Drehbuch lese, dann kriegt man entweder einen Bezug relativ schnell oder das ist schwerer. Ich glaube, es ist eine Mischung, aber gerade wenn es um berufliche Entscheidungen geht, also um Figurenauswahl, ist es fast mehr eine Bauchsache.
Dann kam Rico und Oskar, wurde ja in Berlin gedreht, deiner Heimatstadt. Und da gibt es ja auch Parallelen zu deiner eigenen Kindheit, habe ich gelesen. Du hattest in der Schule auch so eine kleine Detektivgruppe.
Ja, das stimmt. Ja, haben wir letztens noch gesessen und drüber gelacht. Ja, wir waren auch mal so kleine Detektive. Ich weiß nicht mehr, wie wir hießen. Wir waren auf jeden Fall irgendein Detektivclub und es gab so Symbole. Ich glaube, ich war die Wolke und dann gab es noch den Stern und die Sonne oder so. Wir waren zu dritt, so drei Mädels, die dann in der Friedrichstraße irgendwelche Menschen beschattet haben und sich Notizen gemacht haben, wie man sich halt so beschäftigt als Kind.
Du hast ja viele Sachen auch so gleichzeitig gemacht. Rico und Oskar zum Beispiel gleichzeitig gedreht mit den Traumfrauen. Parallel. 40 Drehtage in 2 Monaten in 3 verschiedenen Städten. Schon so ein bisschen auf der Überholspur, oder?
Ja, also ich meine, sowas machen viele Schauspieler. Ne? Ich kenne ganz andere Situationen, wenn jemand am Theater ist und abends Vorstellung hat und tagsüber dreht oder Nachtdreh hat und tagsüber noch in einer anderen Produktion arbeitet. Also für mich war es tatsächlich das erste Mal in so einer Kombination. Ich kenne viele Kollegen, die machen das ständig. Von daher bin ich da eher faul.
Aber brauchst du das, dass du immer so 2, 3 Sachen gleichzeitig machst, so als typischer Zwilling?
Also ich glaube schon, dass ich gern viel mache und auch gerne 2 Sachen gleichzeitig. Wenn es dann so 5 Sachen gleichzeitig wären, dann werde ich irgendwann fahrig so. Das ist mir dann auch zu viel. Aber ich habe nichts dagegen, viel zu tun zu haben und zu balancieren oder zu jonglieren oder zu organisieren oder so. Und ich merke, wenn es zu wenig wird, dann gehe ich entweder in Entspannungsmodus oder ich bin nicht ausgelastet. Aber mittlerweile gab es diesen Modus schon lange nicht mehr.
Caroline, danke, dass du da warst.
Vielen, vielen
Dank. Und weiter viel Erfolg.
Dankeschön.